MDR Kultur. Diskurs.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltscheff und anlässlich der Leipziger Buchmesse, die gerade stattfindet, möchten wir einmal in die deutsche Verlagsgeschichte eintauchen. Besser gesagt in die ostdeutsche Verlagsgeschichte. Denn die ist doch recht wechselvoll gewesen und hat einige Verluste zu verzeichnen, was nicht nur, aber auch mit der deutschen Teilung zu tun hat. Nun hat sich der Verlagshistoriker und langjährige Verleger Christoph Links einmal tief in die Archive gegraben und ein Buch über diese Verluste geschrieben. Es heißt Verschwundene Verlage, ein unbekanntes Kapitel ostdeutscher Kulturgeschichte, und wir möchten darüber sprechen. Herzlich willkommen, Christoph Links bei MDR Kultur.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Christoph Links, Sie haben vor einigen Jahren die Verantwortung für Ihren eigenen Verlag, den Christoph Links Verlag, abgegeben. Gleichzeitig haben Sie sich immer für Verlagsgeschichte interessiert, insbesondere die Entwicklung nach 1990. In Ihrem neuen Buch gehen Sie aber sehr weit zurück in die 1940er, 50er Jahre. Was war denn dafür der Impuls?
Bei meiner Arbeit über das Verschwinden ostdeutscher Verlage im Prozess der deutschen Einheit habe ich bemerkt, dass von den 78 Verlagen, die es einst gab, nämlich im Jahr 1990, nur wenige übrig geblieben sind, aber dass zur gleichen Zeit in der Bundesrepublik ja 1800 Verlage tätig waren. Und ich fragte mich, warum sind es eigentlich so wenige im Osten gewesen? Und habe ein Stück zurückgeguckt und mit Überraschung festgestellt, dass nach 1945 über 200 Verlage zunächst eine Zulassung von der sowjetischen Militäradministration erhalten hatten. In allen Besatzungszonen waren ja Verlage und Zeitungen zunächst verboten, um gegen den nationalsozialistischen Geist anzugehen und nur unbelastete neue Verleger ans Ruder kommen zu lassen. Das waren im Westen deutlich mehr, aber immerhin im Osten weit über 200 und am Ende nur 78, die noch da sind. Und daraus ergab sich zwangsläufig die Frage, ja, wo sind sie denn geblieben, die anderen alle? Und da habe ich mich angefangen, auf die Suche zu machen.
Sie haben gerade schon erwähnt, die sowjetische Besatzungszone. Welche Rolle spielte denn die Sowjetunion, unter deren Besatzung das östliche Deutschland nun mal stand?
Anders als in den westlichen Besatzungszonen versuchte die Sowjetunion zunächst ihr Gesellschaftsmodell auch im Verlagsbereich durchzusetzen. Das heißt, dass nur staatliche Institutionen, Verlage und gesellschaftliche Organisationen Verlage haben dürfen, aber keine Privatleute. Dieses Modell ging aber nicht auf, denn 1946 merkten die sowjetischen Kulturoffiziere, dass ein Teil der wichtigen Wissenschafts- und Medizinverlage in die Westzonen abwanderten, woraufhin die Politik geändert wurde und man nun auch den Privatverlagen eine Chance gab und ihnen eine Zulassung erteilte, damit für den Wiederaufbau der zerstörten Ostzone auch die notwendige Fachliteratur da ist. Und dafür gab es dann eben die gut 200 Lizenzen. Und mit dem Ende der Besatzungsherrschaft in Ost und West und der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 änderte sich das dahingehend, dass in den Westzonen diese Lizenzpflicht abgeschafft wurde und alle Verlage der Gewerbefreiheit unterlagen und eigenständig agieren konnten. In der DDR allerdings galten die sowjetischen Lizenzen weiter. Und nicht nur das, 1951 hat man begonnen, einen sehr radikalen Kurs gegen das Privateigentum einzuleiten, um den beschleunigten Aufbau zum Sozialismus zu befördern, und hat ein neues DDR-Lizenzsystem eingeführt und das zum Anlass genommen, viele, auch historisch bedeutende Verlage einfach auszuschließen, indem man ihnen die Lizenz entzogen und keine neue erteilt hat.
Sie haben es gerade gesagt, im Westen herrschte die freie Marktwirtschaft. Verlage waren und sind private Unternehmen. Sie haben das gerade beschrieben mit diesen staatlichen Lizenzen. Also was musste denn jemand mitbringen, um überhaupt so eine Lizenz zu bekommen? Beziehungsweise wurde das auch staatlich verordnet, dass es überhaupt Verlagsgründungen gab?
Ja, wir hatten ja eine zentrale Planwirtschaft und diese Planwirtschaft mit ihren 5-Jahresplänen oder 7-Jahresplänen sah eben vor, dass planmäßig zu jedem Themenfeld möglichst nur ein Verlag existieren sollte. Ein Verlag für die Frau, ein Verlag für das Bauwesen, ein Verlag für Reiseliteratur, einer für Verkehrswesen, einer für Bauwesen und so weiter. Da konnte man dann mit großen Auflagen agieren, weil dieser einzelne Fachverlag hatte quasi das Monopol im Land, konnte von vornherein mit hohen Startauflagen loslegen und war gewinnträchtig. Das Interessante ist ja, dass die DDR-Bücher, die ziemlich billig waren im Vergleich zur Bundesrepublik oder anderen Ländern, nicht subventioniert waren vom Staat, sondern die Verlage aus sich heraus hochrentabel und gewinnträchtig gearbeitet haben, weil sie zumeist Monopolisten in ihrem Bereich waren. Und entsprechend ist dann auch das Papier zentral zugeteilt worden auf die einzelnen Verlage und hat man eine Gesamtsteuerung versucht. Das gab dann in den 60er Jahren noch eine Verstärkung oder eine Verschärfung, wenn man so will. Das hieß dann die Profilierung des Verlagswesens. Und Profilierung hieß eben nicht nur, dass jeder Verlag ein klar abgegrenztes Profil haben soll und kein anderer das Gleiche tun, sondern dass auch viele Verlage zusammengelegt wurden, auch staatliche Verlage, auch Verlage, die erst Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gegründet worden sind, wurden dann 1963, 64 zu kleinen Verlagskombinaten zusammengelegt, wie man das auch aus der Industrie kennt. Und diese großen Einheiten hatten dann viele Themenfelder abzudecken und das, obwohl oft gar nicht die notwendigen technischen Voraussetzungen da waren, hat man Verlage etwa in Leipzig dem Bibliographischen Institut angeschlossen und hatte weder Räume noch Technik dafür. Die saßen über 4 verschiedene Orte in der Stadt verteilt, hatten nicht mal alle Telefone, brauchten einen eigenen Kurierdienst, der täglich mit dem Fahrrad die abklapperte, weil man in Berlin gesagt hat, da brauchen wir so ein fachspezifisches Zentrum. Das gehört alles zu dieser staatlich-zentralistischen Steuerung des Verlagswesens dazu.
Jetzt haben Sie das formal beschrieben, wie das abgelaufen ist, aber ich bleibe jetzt noch mal hängen bei der Eigenschaft, dass das thematische Verlage waren. Das heißt, man war ja, als wenn man dann Verleger so eines Fachverlags war, auch sehr eingeschränkt in der Wahl seiner Themen. Also man konnte gar nicht zum Beispiel auf gesellschaftliche Entwicklung reagieren, weil man war ja festgelegt auf Bauwesen oder Medizin oder Pädagogik. Sie waren selber lange Verleger. Wie stellen Sie sich die Arbeit vor? Das muss ja auch sehr eindimensional verlaufen sein, oder?
Ja, sowohl für die Verlage, die wenig an ihrem Programmprofil ändern konnten und wenn sie es versucht haben, dann von der zentralen Weisungsbehörde, erst das Amt für Literatur, später die Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel im Kulturministerium, wieder zur Ordnung gerufen wurden und keine Druckgenehmigung für Titel bekamen, die außerhalb ihres Profils lagen. Aber es war ja noch viel schwieriger für die Autoren, denn wenn ein Autor zu einem Thema etwas geschrieben hatte, was der eine Verlag nicht haben wollte, hatte er im ganzen Land keine Chance mehr. Bei den Belletristen war es ein bisschen anders, also für die Schöngeistliteratur gab es mehrere Verlage, die waren aber auch wiederum in sich spezialisiert. Volk und Welt in Berlin war für die Auslandsliteratur zuständig. Kiepenheuer Insel, die Gruppe in Leipzig, war für die Erbeliteratur, also für die verstorbenen Autoren zuständig. Der Aufbauverlag und der Mitteldeutsche Verlag in Halle sollten sich um die Gegenwartsliteratur kümmern. Und wenn man als Autor dann eben irgendwo abgelehnt wurde, aus inhaltlichen Gründen, aus formalen Gründen, aus literarischen Gründen, wie auch immer, war die Welt zu Ende. Man hatte keine Auswahl. Und das haben die Schriftsteller auch beklagt und sich auch beschwert. Aber Hermann Kant als Präsident des Schriftstellerverbandes hat das akzeptiert und auf dem Schriftstellerkongress auch noch gerechtfertigt mit dem Satz, ja, bei uns nimmt ein Buch dem anderen nicht das Licht weg. Denn es waren eben nur wenige Bücher, die erscheinen konnten und es gab eigentlich keine Konkurrenz. Und das macht die Besonderheit des DDR-Verlagswesens aus.
Jetzt haben wir das Verlagswesen beschrieben, wie es denn überhaupt stattgefunden hat in der DDR. Aber Ihr Buch handelt ja tatsächlich von verschwundenen Verlagen. Und Sie haben eine Übersicht erstellt von 150 Verlagen, die tatsächlich verschwunden sind. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es in Wellen passierte. Welche Wellen waren das? Wir haben es schon angedeutet. Es ging 45 los, dann 49. Welche Wellen muss man sich da vorstellen?
Na, die erste Welle war nach der Währungsreform in Ost und West 1948, weil in Ostdeutschland gerade die Fachverlage, die medizinischen Verlage, Autoren aus dem gesamten alten deutschen Reichsgebiet hatten. Und auch der Absatz war mehrheitlich in der bevölkerungsstarken Westzonenregion. Und die Autoren konnte man nicht mehr bezahlen, weil mit der Ostmark konnten die in den Westzonen nichts anfangen. Und auch der Interzonenhandel zwischen den einzelnen Besatzungszonen war sehr erschwert mit komplizierten Umrechnungskursen. Und das war der Grund, warum eine ganze Reihe von Verlagen gleich nach 48 dann bis 49 gesagt haben, wir müssen entweder eine Westdependance gründen oder dann komplett in den Westen gehen. Und das waren schon mal über 40 von den ursprünglich 200. Und die zweite Welle war dann eben diese Neulizenzierung 1951, die das staatliche Amt für Verlagswesen genutzt hat, um rund 50 Privatverlage auszusortieren und ihnen die weitere Tätigkeit zu untersagen. Und dann gibt es eben als dritte Welle diese sogenannte Profilierung der Verlage Anfang der 60er Jahre, wo auch viele staatliche und organisationseigene Verlage gegen ihren Willen zusammengeschlossen wurden. Und das sind so die drei Hauptphasen, in denen insgesamt eben über 100 Verlage schon mal verschwunden sind. Das heißt, sie waren für die Leser, für die Buchhändler einfach von einem Tag zum anderen nicht mehr da. Und man konnte auch niemanden fragen, wo sie sind oder warum sie nicht mehr erscheinen können. Und es war sogar dem Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, also dem Branchenmagazin aus Leipzig, offiziell untersagt, eine Liste zu veröffentlichen, welchen Verlagen alles die Lizenz entzogen worden war. Da gab es also keine Auskunft und deswegen habe ich eben den Begriff des Verschwindens gewählt, weil sie waren auf unerklärliche Weise einfach verschwunden.
Ja, und es gab ja die allgemeine Tendenz mit der Gründung der DDR, dass eben viele Menschen in den Westen verschwanden und damit verschwanden zum Beispiel auch Verlage in den Westen. Aber Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch, dass das nicht hieß, dass man da einfach weitermachen konnte, wie man im Osten angefangen hat, oder?
Das war unterschiedlich. In der sehr frühen Phase war man im Westen erfreut, wenn gerade renommierte und bekannte Verlage aus dem Osten sich in die Westzonen absetzten und ihre Rechte und ihre Erfahrungen und ihre Autoren mitbrachten. Später war es dann so, dass sich in den 50er Jahren der bundesdeutsche Buchmarkt schon sehr etabliert hatte. Und wer jetzt etwa nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 oder in den späten 50er Jahren noch über das Schlupfloch Westberlin in Richtung Bundesrepublik sich absetzen wollte, der kam auf einen schon etablierten und auch teilweise saturierten Markt. Und manch einer von denen, die gegangen sind, haben es nicht geschafft.
Und ein exemplarisches Beispiel für die Übersiedlung in den Westen ist der bekannte Baedeker Verlag. Der wurde zwar 1832 in Koblenz gegründet, hatte aber seit 1872 seinen Sitz in Leipzig. Wie erging es denn zum Beispiel Baedeker nach 1945?
Baedeker war ja durch seine eingelegten Stadtpläne, was damals neu war bei Reiseliteratur, und sein spezielles Prinzip der alphabetischen Anordnung ein sehr eingeführter, sehr erfolgreicher Reisebuchverlag und ist gleich nach Kriegsende in Leipzig wieder gestartet und hat 1948 eine Lizenz beantragt und 1948, bevor er die Lizenz ausgesprochen bekam, hat er unter der schon erteilten Lizenz des Bibliographischen Instituts ein erstes Bändchen zu Leipzig herausgebracht, um die Stadt nach der Zerstörung zu erklären und zu beschreiben. Und diesem Bändchen war wieder eine Karte beigeheftet, wie auch sonst. Und in der war kurz vorm Gohlisser Schlösschen eingezeichnet die neue sowjetische Militärkommandantur. Und die Tatsache, dass die Zentralkommandantur in einem Stadtplan auftauchte, rief sofort den sowjetischen Militärgeheimdienst auf den Plan. Und Hans Baedeker wurde verhaftet und kam für einige Tage ins Gefängnis, konnte aber erklären, dass das keine böse Absicht sei, sondern dass das das Prinzip aller seiner Bücher wäre, auch alle Institutionen, die es in einem Ort gibt, ordentlich auszuweisen. Und nachdem er entlassen worden war, bekam er die Lizenz nicht ausgehändigt, die schon für ihn fertig war. Und er war auch schon in den Listen der lizenzierten Verlage mit aufgeführt, sodass ihm klar war, dass er keine Chance mehr hat. Und er ist dann eben 48 in den Westen gegangen, hat in den ersten Jahren die Bücher mit den drei Standorten Malente, Hamburg und Leipzig veröffentlicht. Aber Leipzig hat dann entschieden, dass er dort nicht weiter tätig sein darf, woraufhin Leipzig aus dem Imprint dann verschwand. Und seit 1987 ist er dann eben bei Stuttgart in Ostfildern ansässig geworden, gehört heute zur Meyer-Gruppe und ist nach wie vor mit sehr guten Reiseführern am Markt. Und dass dieser tolle Verlag eigentlich ein Leipziger Gewächs ist, weiß heute eigentlich niemand mehr.
Was natürlich auch sehr schade ist. Ja, Christoph, links Ihre Übersicht der verschwundenen Verlage reicht von Abel und Müller in Leipzig bis Zentralhaus Publikation ebenfalls in Leipzig. Und der Name der Stadt ist jetzt auch schon häufig gefallen in unserem Gespräch. Leipzig und Berlin tauchen besonders häufig als Standorte auf. Beide Städte waren natürlich immer schon Zentren des Verlagswesens. Gibt es denn Verlagsgeschichten, die Ihnen da besonders nahe gegangen sind? Denn wir sprechen natürlich über Verlage, aber eigentlich sprechen wir über Menschen, die diese Verlage gegründet haben, die ja, ihren Lebensinhalt gesehen haben darin, dass sie Bücher rausgeben. Gibt es da ein, zwei Geschichten, wo Sie sagen, das ist besonders und ja, bewegend?
Ja, zwei Geschichten haben mich sehr überrascht, wo ich auch im Archiv sitzend im Moment innehalten musste, weil ich so verwundert war. Das betrifft zum einen den Foko-Verlag aus Dresden und zum anderen den Peter-Menken-Verlag aus Schwerin. Beim Foko-Verlag, den hat Wolfram von Hahnstein schon 1925 gegründet und hat Märchenbücher, Krimis, historische Romane herausgegeben. Und er ist während des Zweiten Weltkrieges nach Tharandt bei Dresden gezogen, dann nach Dresden-Rhein und hat auch 1947 eine Lizenz von der sowjetischen Militäradministration bekommen, hat eine republikanische Bibliothek herausgegeben. Selbst der Wirtschaftsminister Fritz Selbmann hat bei ihm verlegt. Und er war umtriebig und ist auch viel in die Westzonen gereist, um Lizenz, also Drucklizenzen zu tauschen. Und das kam dem sowjetischen Geheimdienst komisch vor. Und er ist 1951 verhaftet worden mit dem Vorwurf der Spionage für westliche Dienste und tatsächlich 1952 dann in einem nicht öffentlichen Verfahren zum Tode verurteilt worden. Zum Glück hatte er ein paar Fürsprecher, unter anderem eben auch sein Autor Fritz Selbmann, sodass diese Todesstrafe noch abgemildert wurde in eine langjährige Lagerhaftstrafe in der Sowjetunion. Er wurde dann in ein sowjetisches Lager verbracht und konnte erst 1955 nach dem Besuch von Konrad Adenauer in Moskau zurückkehren. Und ist hier bei seiner Rückkehr nach Dresden 1955 vom Ministerium für Staatssicherheit angeworben, erpresst worden, wenn er sich normal wieder bewegen wollte und wieder als Verleger arbeiten wollte, musste er mit dem Geheimdienst zusammenarbeiten. Das hat er dann auch gemacht und ist in dessen Auftrag in die Bundesrepublik übersiedelt und hat 1957 dann dort agiert, ist Mitglied des Börsenvereins geworden, hat über antikommunistische Organisationen berichtet, bis sein Führungsoffizier bei der Stasi 59 in den Westen geflohen ist und ihn enttarnt hat. Und daraufhin ist er dann in der Bundesrepublik verhaftet worden und wegen Landesverrat zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Und nachdem er davon 2/3 abgesessen hatte, ist er 64 in die DDR zurückgekehrt und dann 65 verstorben und hat seinen Verlag hier nicht wieder reaktivieren können. An seinem Fall sieht man, wie jemand als Verleger auch ins Getriebe der Spannung des Kalten Krieges in der Nachkriegszeit geraten konnte. Und beim Peter Menken Verlag in Schwerin haben wir es mit einer ganz anderen Situation zu tun. Dieser Verlag wird nämlich 1948 von keinem geringeren als Willy Bredel mitbegründet, der ja im sowjetischen Exil war, der zu den Mitbegründern des Kulturbundes gehörte und sehr früh diesen literarischen Verlag mit Hilfe des Kulturbundes auch in Schwerin zum Laufen gebracht hat. Er war auch mit norddeutscher Literatur, mit Regionalbänden, Bildbänden sehr erfolgreich, bis ihm dann, obwohl er Mitglied der Kulturkommission beim ZK der SED war und obwohl er ab 1962 auch Präsident der Akademie der Künste war, kurzerhand vom Kulturministerium mitgeteilt wurde, es ginge nicht, dass er diese Funktion ausfüllt und gleichzeitig ein Privatverleger sei, also quasi ein Kapitalist. Und deswegen hätte man beschlossen, dass er seinen Peter-Menken-Verlag an den verstaatlichen Hinsdorf-Verlag in Rostock abgeben sollte, was er zähneknirschend dann auch mit seinen beiden Mitgesellschaftern akzeptiert hat. Und nun ging es darum, wie es dann mit den privaten Geldeinlagen der drei aussah, wenn sie den Verlag jetzt abgeben. Und da hieß es, ja, also die Gewinne, die inzwischen aufgelaufen seien, davon würden sie nichts abbekommen, das ginge alles zu Hinsdorf. Und ihre Einlage von damals müssten sie dann auch versteuern, was bei Privatunternehmen bis zu 90% sein konnte. Und daraufhin wollte dann doch aber Willy Bredel, dass man mal prüft, ob nicht das Finanzministerium da eine Ausnahmeregelung machen könne. Und dann gab es ein Treffen in Berlin in der Akademie der Künste der Gesellschafter. Und da sagte man ihm von Seiten der Hauptverwaltung Verlage ganz klar, nein, eine Ausnahmeregelung von der Besteuerung gibt's nicht. Das könnten Sie ja bei Ihren Wohnsitzfinanzämtern beantragen. Und daraufhin lese ich dann das Protokoll, das ich da aufschlage im Hauptstaatsarchiv in Schwerin und die Stelle lese ich mal vor. Während der Ausführung des Kollegen des Kulturministeriums wurde Dr. Willy Bredel plötzlich von einem Unwohlsein befallen. Wegen der sich daraus ergebenden Aufnahme in das Krankenhaus musste die um 10 Uhr begonnene Besprechung um 11.30 Uhr abgebrochen werden. Willy Bredel verstarb noch am selben Tag im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt in Berlin. Das ist etwas, was wir bisher nicht wussten über den großen, ruhmreichen DDR-Schriftsteller Willy Bredel, dass er letztlich daran zugrunde gegangen ist, dass ihm seine eigenen Genossen seinen Verlag weggenommen haben und ihn nicht mal dafür ordentlich entschädigt.
Herr Christoph Links, das ist wieder ein guter Beweis dafür. Man spricht über verschwundene Verlage, aber eigentlich spricht man über Zeitgeschichte, man spricht über Menschen, über Schicksale auch. Und Sie haben ja selbst noch im Dezember 1989 die Chance der Stunde genutzt und den Christoph Links Verlag gegründet. Man kann bei Ihnen auch nachlesen, die Anzahl der Neugründungen im Osten Deutschlands blieb dann doch vergleichsweise übersichtlich. Also ist das sozusagen ein spätes Symptom auch dieser frühen Entwicklung, dieses Kappens der Privatwirtschaft und dieser kompletten Zentralisierung?
Ja, die ostdeutschen Verlage hatten ja keine Erfahrung in kapitalistischer Marktwirtschaft und in Überlebensstrategien in Konkurrenzsituationen, in dem sehr vollen und von einer gewissen Überproduktion geprägten bundesdeutschen Markt. Deswegen sind von den bestehenden Altverlagen von den 78 ja nicht mal ein Dutzend übrig geblieben. Und von den Neugründungen war es eben so, dass viele Dinge in der Schublade hatten, sei es künstlerische Arbeiten, Fotografien, sei es auch literarische, kritische Texte, die bisher nicht verlegt werden konnten. Die sind Anfang der 90er Jahre in einer Reihe der neu gegründeten Verlage herausgekommen. Aber darüber hinaus fand sich dann nicht genügend Stoff, um langfristig auch am Markt bestehen zu können. Und wenn wir bei den ostdeutschen Themen stehen geblieben wären und nicht auch die NS-Geschichte mit aufgearbeitet hätten, wenn wir nicht auch die Kolonialgeschichte mit in den Blick genommen hätten, wenn wir uns nicht zur internationalen Politik geöffnet hätten, hätten wir es vermutlich auch nicht geschafft.
Vielen Dank, Christoph Links, für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und ich sag's nochmal, das Buch Verschwundene Verlage, ein unbekanntes Kapitel ostdeutscher Kulturgeschichte ist, wie soll es anders sein, im Christoph Links Verlag erschienen. Und das war der Diskurs. Mein Name ist Bettina Baltscheff. Allen Hörerinnen und Hörern von MDR Kultur wünsche ich noch viel Vergnügen mit unserem Programm.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR Kulturgesprächen, zum Beispiel mit Natascha Bodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerowa. Jetzt in ARD Sounds.